Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Letzte Predigt in dieser Reihe, Feigling trifft Hirten. Und die meisten von euch wissen, dass ich Schweizer bin. Wir steigen eidgenössisch in diese Reihe ein. Ich bin so ein Mensch, der sich immer mal wieder fragt, ob er wirklich den richtigen Beruf gewählt hat. Fragen sich vielleicht manche von euch auch, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. Pastor sein ist schon ein geiler Job, verdienst einen Haufen Kohle, hast wenig zu tun, alle lieben dich. Aber es gibt eine Sache, die mag ich eigentlich tatsächlich jetzt wirklich nicht so. Menschen machen das, was sie glauben, eventuell an dem fest, was ich glaube. Das mag ich eigentlich nicht so. Und meine Zweifel lassen eventuell andere zweifeln. Je besser ich Gott kenne, desto gesünder ist wahrscheinlich das Gottesbild derer, die sich das sonntags hier so anhören. Je heftiger ich daneben liege, desto größerer Unsinn verbreitet sich eventuell in den Köpfen. Wenn ich zu dem Schluss komme, dass etwas Sünde ist oder gar kein Problem ist, dann hat das eine gewisse Auswirkung auf die ethischen Vorstellungen in einer Kirche. Wurde mir sehr bewusst, als ich vor ein paar Wochen über Homosexualität gepredigt habe. Was ich jetzt sage, das prägt. Natürlich in Grenzen. Ne? Erstens bin ich nicht der Einzige, der hier was erzählt. Ich habe das jetzt ein bisschen überzeichnet. Es ist nämlich, erstens bin ich nicht der Einzige und es ist auch völlig klar, ihr seid erwachsene Leute, die hoffentlich nicht einfach alles genau so sehen, wie es da vorne jemand erzählt. So, ihr denkt selber und glaubt selber. Aber es wäre schon auch naiv zu meinen, das, was du als Pastor glaubst oder sagst oder bist, das, was du tust, hätte keinen Einfluss. So, im Positiven oder Negativen. Und das ist bei euch genauso, wo ihr irgendwo eine leitende Funktion habt. Innerhalb der Kirche, außerhalb, wo ihr irgendwie Leiter seid. Übrigens, kürzlich wurde ich einer Gruppe als Christoph ist leider in der City Church vorgestellt, so auf gut Fränkisch. Christoph ist leider in der City Church. Ja, leider. Also aus diesem Grund, dieses andere orientieren sich an mir, frage ich mich das manchmal, will ich wirklich Pastor sein? Will ich? Und das kennst du vielleicht auch, das nennt man Selbstzweifel, ne? Jetzt nicht so riesige Selbstzweifel, aber so hartnäckige, die dich so die Jahre immer begleiten. Ich erinnere mich an einen Tag vor, ich weiß nicht wie lange her, 10 Jahre, 15 Jahre, so ungefähr. Ich war auf jeden Fall schon Pastor. Und ich war auf einer Tagung am Dünenhof Nordsee und da ging es irgendwie auf dieser Tagung um die Zukunft der Kirche und wie sie aussehen müsste und weiß ich nicht mehr genau. Immer wenn ich mit anderen Pastoren dabei bin, wird diese Frage übrigens laut. Du vergleichst dich nämlich dann in diesen Tagen. Jedenfalls war Sonntag Abschluss Gottesdienst auf dieser Tagung und es war die Anbetungszeit, Musik. Und ich hatte keinen Bock da drauf. Geht schon mal auch gar nicht eigentlich als Pastor. Aber ich bin rausgegangen. Nicht, weil die Musik schlecht war oder so. Aber ich dachte, vor allen Dingen, du hast den Kopf voll von dieser Tagung. Ich dachte, ey, wenn diese Zeit soll jetzt da sein, um Gott zu treffen. Ich glaube, das gelingt mir jetzt besser, wenn ich rausgehe und spazieren gehe. Das habe ich dann gemacht. Dann bin ich so durch die Felder gelaufen oder was immer das da ist, da an der Nordsee. Vor dem Watt. So wie Wiesenartiges, Richtung Meer jedenfalls. Und ich hatte diese Frage im Kopf, eben diese, will ich? Gott, soll ich das wirklich machen? Ist der Pastoren dieses Ding, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hingehöre. Und ich hörte Gott sagen, ja, aber es ist nicht viel Arbeit und gibt eine Menge Kohle. Nein, Gott sagte, mir kam einfach eine Story in den Kopf, in der Jesus Petrus eine Frage stellte und mir war, als ob Gott mir diese Frage stellt. Christoph, Sohn des Oswald, so heißt mein Vater, hast du mich lieb? Wenn ja, dann weide meine Schafe. So, ich habe das nicht akustisch gehört. Ne? Das war einfach so ein Gedanke. Ich will euch jetzt auch nicht sagen, wuhu, Gott hat zu mir geredet, ich habe einen Auftrag von Gott, Pech für euch oder so. Ich will, das ist 10 Jahre her, ja. Ich meine, Gott könnte schon längstens dauernd sagen, hör auf damit, aber Christoph hört nicht mehr zu. Mir geht's übrigens gut, ja. Ich habe auch keine Krise. Ich erzähle euch das, weil ich dachte, es ist gut, wichtig für euch zu wissen, was dieser Predigttext heute eigentlich mir bedeutet, persönlich. Er ist mir einigermaßen wichtig. Und vielleicht, wenn du dich das auch manchmal fragst, will ich das, kann ich das, soll ich das, dann könnte dieser Text vielleicht für dich auch wichtig werden. So, ich lese ihn jetzt vor. Der letzte Abschnitt im Johannesevangelium. Die Situation ist die, wer letzten Sonntag nicht da war. Die sitzen da gerade am Ufer des Sees Genezareth. Sie haben gerade gefischt, sind jetzt aber am Ufer. Dort sind sie Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Und er hat Feuer gemacht und Fische gebraten und sie essen. So. Johannes 21. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Bis dahin ist der Abschnitt, über den ich gleich viel sagen werde. Ich lese jetzt aber die restlichen Verse auch noch vor, einfach damit es abgeschlossen ist, und zu dem sage ich dann noch ganz, ganz wenig gleich. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird mit diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat, wenn alles einzeln aufgeschrieben würde. Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. So, langer Text. Das Wichtigste, wie gesagt, die erste Hälfte. Nämlich diese dreifache Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Um dieses Wort lieben, mache ich heute ein paar Worte. Für mich ist diese Frage wichtig geworden: Liebst du mich? Ich denke zwar jedes Mal, wenn ich sie lese, okay, ich will das, bitte, wenn wir irgendwann mal mit ein paar Männern um ein Feuer sitzen, ich will das nicht von einem von euch gefragt werden: Liebst du mich? Ja, diese Frage von Gott an mich gestellt, die trifft mich. Die war damals wichtig und die ist heute noch wichtig. Jetzt hüpfen wir nochmal kurz von diesem Feuer von damals ins Heute. Heute sitzt du gerade in einem Gottesdienst, in einer Kirche, und Millionen, Milliarden Leute vielleicht, werden das, na eher Millionen, viele, viele Millionen, werden das heute auch noch tun oder haben es schon getan, je nach Zeitzone, rund um den Globus in Kirchen. Viele Tausende werden in prachtvollen Kathedralen stehen, unermesslichen Alters und unermesslichen Wertes. Viele Tausende werden sich, so stelle ich mir das jedenfalls vor, in der afrikanischen Savanne unter dem Baum mit dem meisten Schatten in der Dorfmitte treffen. Viele Tausende werden das auch versteckt in Kellern in Nordkorea tun. In manchen dieser Gottesdienste werden die Leute abdrehen nach der 24. Wiederholung eines Worship-Songs. In anderen Kirchen wird es nach Weihrauch riechen und ein Mönch wird den Text immer auf demselben Ton rezitieren. Sehr, sehr unterschiedlich, wie das aussieht in diesen Kirchen. sehr, sehr unterschiedlich auch, wie diese Leute drauf sind, die in Kirchen gehen. Manche dieser Kirchgänger glauben, als Christ wählt man Donald Trump und hat Vorurteile gegenüber Muslimen. Und andere glauben genau das Gegenteil. Manche glauben, Genderforschung ist gefährlich. Andere sagen, Evangelikale sind gefährlich. Manche glauben nicht an die Hölle. Andere glauben, wenn man nicht an die Hölle glaubt, kommt man in sie. Manche glauben so komisches Zeug, dass du, wenn du sie triffst, denkst, boah, da vermischt sich aber Psychose und Glaube. Ja? Und die würden das vielleicht von dir auch denken oder mir? Es gibt Millionen Christen und sie sind sehr unterschiedlich. Millionen von ihnen sind durch ihren Glauben freier, heiterer, mutiger geworden in ihrem Leben. Aber sie sind sehr unterschiedlich. 2,5 Milliarden zählen sich irgendwie zu diesem christlichen Glauben. So, sie sind sehr unterschiedlich. Kein Wunder, denn die Geschichte ist 2000 Jahre alt, die diese Kirche schon hinter sich hat. Und diese Kirche, die hat auch sehr unterschiedliche Dinge bewirkt. Sie hat die Welt verbessert. Sie hat Systeme gestürzt. Sie hat aber auch Kriege angezettelt. Und sie hat Kriege verhindert. Und sie wurde verfolgt und sie hat verfolgt. Und beides hat sie überlebt. Sie hat Ungerechtigkeit abgeschafft. Sie hat Gotteserfahrung vermittelt. Sie hat Kunst hervorgebracht. Sie hat Wissenschaft gefördert und stand ihr sehr skeptisch gegenüber. Also, und dieses riesige, sehr unterschiedliche Dinge, je nachdem, von wo man es betrachtet, diese weltweite Bewegung mit Licht und Schatten, die begann an einem Feuer, an einem See, wo ein paar Männer drumherum sitzen und einer fragt den anderen, ob er ihn liebt. Beamt euch jetzt wieder zurück an diesen Ort. Petrus nass, weil er ist vorher ins Wasser gesprungen und Jesus entgegengeschwommen. Jesus mit fettigen Fingern, weil er hat Fisch gebraten. Und die anderen sitzen da auch so. Würdest du dieser Gruppe von Leuten das Lostreten einer solchen wunderschönen, verrückten, manchmal auch zerrissenen und seltsamen Bewegung zutrauen, wie die wir heute Kirche nennen? Würdest du denken, das ist ein, so fängt man das an? War das erwartbar damals an diesem Feuer? Dieser Typ, der ihnen da begegnet, der hat 3 Jahre lang, und das muss man so sagen, nur 3 Jahre lang, im Winkel des Römischen Reiches irgendwo gewirkt. Und er hat nur eine Handvoll Leute um sich gesammelt, die er geprägt hat. Und er hat nicht ein einziges Buch geschrieben. Nicht eins. Nichts Schriftliches haben wir von ihm, also von ihm selbst, geschrieben. Er wurde als Volksverhetzer getötet. Das ist auch nicht die beste Voraussetzung, um eine Religion zu gründen. Und jetzt brät er Fisch. So startet man eine weltweite Bewegung. Und als Leiter, berufst du den, und das Kriterium ist, der die richtige Antwort auf die Frage gibt, liebst du mich? Den nimmst du? Fängt man so eine Bewegung an? Ist das Kriterium Liebe, dass aus so einer kleinen Gruppe eine weltweite Bewegung wird? Liegt in der Liebe diese umwälzende Kraft? Ist die Motivation das Entscheidende für den Auftrag? Ist schon klar, dass die Motivation noch überhaupt nichts über das Können aussagt, ne? Also ein Kuchen mit Liebe gebacken, aber ohne Sachverstand, ist eine Zumutung. So. Petrus konnte auch was. Ich weiß nicht genau was, aber er konnte wahrscheinlich was. So. Und trotzdem, ob er liebt, ist das Entscheidende. Für Jesus war Liebe das Allerwichtigste. Das hört ihr relativ oft hier, ich weiß. Er sagte das immer wieder. Was ist das höchste Gebot? Okay, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann sagte er sogar, da drin, da ist alles drin eingepackt, was es an Geboten so gibt. Und am Ende, das ist glaube ich auch Johannes Evangelium, wo er sagt, ich lasse euch dieses eine Gebot da. Liebt einander. Oder Paulus, der sagt, 3 Dinge. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die 3 Dinge, die bleiben, wenn alles vergeht. Liebe ist das Höchste. Und im selben Kapitel, wenn du alles kannst, wenn du das großartigste Leben lebst, wenn du alles weißt, alles glaubst, alles bist, hast keine Liebe, dann ist das nichts wert. Also man kann die Liebe nicht zu groß machen. Kann man nicht, wenn man von Gott redet. Man kann sie nicht zu groß machen, man kann sie zu klein machen. Das ist auch passiert und deswegen sieht diese Kirchengeschichte auch so aus, wie sie aussieht, so licht- und schattenmäßig. Liebst du, das ist Gott das Wichtigste. Und übrigens, auch wenn du dir gar nicht so sicher bist, du sitzt jetzt hier im Gottesdienst, aber du bist dir gar nicht so sicher, was du von der ganzen Geschichte überhaupt hältst, oder du bist dir sogar relativ sicher, dass du eigentlich nicht an sie glaubst, aber du bist ein bisschen interessiert und offen, deswegen bist du hier, aber eigentlich kannst du es nicht glauben, dann ist diese Frage nach Liebe vielleicht ein Zugang zu Gott für dich. Vielleicht kannst du nicht so leicht an einen Gott glauben, der stirbt, aufersteht und dann Fische brät. Aber du kannst daran glauben, dass Liebe, hätten wir genug davon, die Welt retten würde. Die Welt retten würde. Liebe wäre die Medizin, die uns gesund machen könnte. Das könntest du glauben. Dann glaubst du immerhin dasselbe wie Jesus von Nazareth. Und das ist schon mal ziemlich nah dran an Gott. Johannes sagt es so in seinem Brief, nicht hier im Evangelium. Wer liebt, kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, das gebe ich jetzt zu. Aber trotzdem macht er diese steilen Sätze. So, jetzt geht's aber in diesem Text so weiter. Und das ist auch ein bisschen eine Zumutung, wie es jetzt weitergeht. Liebe als die entscheidende Kraft für dein Leben und sogar für so eine Bewegung wie die Kirche, führt nicht dazu, dass die Welt in Watte gepackt wird und dass die Kirche ganz lieb ist und Blümchen verteilt und das Böse weglächelt. So. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Simon, Sohn des Johannes, so hat er ihn ganz am Anfang gefragt, als sie sich kennengelernt haben. Und jetzt fragt er ihn nochmal. 3 Jahre später fragt er ihn dreimal. Und das bedeutet was, dreimal. Und Petrus merkt durch dieses dreimal, geliebt werden tut mitunter weh. Denn die Liebe Gottes kommt Hand in Hand mit der Wahrheit. Die Liebe Gottes kommt immer Hand in Hand mit der Wahrheit. Dreimal wird er nach Liebe gefragt. Das ist genau so oft, wie Petrus Jesus vorher verraten hatte, als der verhaftet wurde, angeklagt war und in seiner dunkelsten Stunde steckte. Da verrät ihn Petrus dreimal. Ich zitiere mal. Nein, ich bin kein Freund dieses Mannes, sagte er ein paar Kapitel vorher. Jetzt, Petrus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Hey, bist du nicht einer von seinen Jüngern? Nein, bin ich nicht. Petrus, liebst du mich? Du, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Widerstritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Hast du mich lieb? Hier steht bei der dritten Frage, wird Petrus traurig, weil er an die Wahrheit erinnert wird. Und die Wahrheit lautet, ja, ich liebe Gott. Oder hier konkret diesen Jesus von Nazareth. Ich liebe, ja. Die Wahrheit lautet aber auch, und es klingt wie eine Lüge, denn ich habe diese Liebe verraten. Die Liebe Gottes kommt Hand in Hand mit der Wahrheit und darum tut sie weh. Sie tut sozusagen weh, weil es eine verwundete Liebe ist, die dich da liebt. Von einer verwundeten Liebe geliebt zu werden, die du verwundet hast, das tut weh. Und gleichzeitig macht es heil. Es ist die einzige, die Petrus davon lossprechen kann, was ihn da in seinem Gewissen bedrückt. Merkt ihr, wie ihn das heil macht? Jede Frage, so empfinde ich, und jede Antwort von Petrus räumt einen Verrat weg, der da war. Und ohne, dafür können wir was lernen, wir Christen, ohne das Versagen von Petrus ans Licht zu zerren, ohne ihn bloßzustellen. Er hat überhaupt kein, die Liebe hat überhaupt kein Interesse daran, jemanden ins Licht zu zerren. Mit keinem Wort erwähnt Jesus den Verrat. Man weiß gar nicht, ob die anderen, die da sitzen, überhaupt verstehen, was abgeht. Mit keinem Wort bittet Petrus um Entschuldigung übrigens. Liebe und Wahrheit haben kein Interesse, das Versagen des Versagers zu beleuchten. Sie haben ein Interesse, ihn davon zu heilen. Und darum kommt die Liebe mit der Wahrheit, aber ohne denjenigen bloßzustellen. Finde ich grandios, wie Jesus das hier macht. Ich glaube sogar, Jesu Frage ist eigentlich eine rhetorische Frage. Das war gar keine echte Frage. Also Petrus antwortet nämlich auch so. Er sagt, du weißt das doch. Dreimal sagt er, du weißt, dass ich dich liebe, du weißt doch alles. Natürlich weiß er das. Dieser Mann ist gerade vom Boot ihm entgegengesprungen. Ja? Also, weil er sich so freute, ihn zu sehen. Ich denke da immer an Forrest Gump, der auf diesem Fischkutter ist und dann kommt Lieutenant Dan da und er springt rein und schwimmt ihm entgegen. So, Jesus fragt nicht, weil er sich nicht ganz sicher ist. Behaupte ich jetzt mal so. Jesus fragt, weil er sich ganz sicher ist, aber Petrus ist sich nicht mehr sicher. Petrus, du liebst. Das ist das Kriterium, warum ich dir diese Bewegung anvertraue und diese Jungs hier. Und an dich glaube, dass du der Richtige dafür bist, trotz all dem. Weide meine Schafe. So, ist das riskant? Ja, natürlich. An Petrus glauben ist riskant. Aber dieses Risiko geht Liebe immer ein. Darum sagt Paulus sowas. Sie erträgt alles. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. So ist sie. Wird sie nie enttäuscht? Doch. Aber das überlebt sie. Die Liebe Gottes überlebt jeden menschlichen Verrat. Meinen auch und deinen auch. Und irgendwie wusste Petrus das. Denn stell dir vor, ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen, aber ich kann ja gar nicht sehen. Ich sag jetzt mal, die Miri, die habt ihr eben hier vorne gesehen, ja, wie sie moderiert hat. Und die sitzt da. Stell dir vor, Miri und ich wären so richtig, richtig, richtig gute Freunde. Sind wir auch. Aber nur platonisch, ne? Wir wären jedenfalls seit 3 Jahren ganz, ganz, ganz dicke Freunde. Und ich hätte ihr geschworen, klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, ich hätte einen Mann nehmen sollen. Ich wäre außer Ingo an ihrer Seite, egal was passiert. So, das hätte ich ihr geschworen. Und dann wäre Miri aber in Schwierigkeiten gekommen. Und Leute hätten, sagen wir mal der Ingo, der, das wäre ganz fies geworden mit dem Ingo irgendwie. Oder andere. Leute wollten die an den Karren fahren. Und ich, in dem Moment habe ich angefangen, mich ein bisschen zu distanzieren. Und dann wäre es richtig arg gekommen. Leute hätten dich verleumdet und so und dich angeklagt und beschuldigt. Und ich hätte mich öffentlich distanziert und gesagt, ich kenne ich nicht die Frau. So, und dann, jetzt ein bisschen skurril, dann wirst du umgebracht. So, und ich war von weit und breit, war von mir nichts mehr zu sehen. Aber dann, tada, sie hat Glück, sie kommt wieder zum Leben. Sie aufersteht und jetzt kommt sie da hinten zur Tür rein oder sitzt hier vorne und ich bemerke sie plötzlich. Was hätte ich von Miri zu erwarten? Und was wäre meine normale Reaktion? Ich würde ihr auf keinen Fall entgegenrennen. So, Petrus macht das aber, weil er weiß, Jesus ist anders als Miri. Oder Miri ist vielleicht auch so, aber Gott ist in der Regel anders als wir. Dem rennst du entgegen, selbst wenn du ihn verraten hast. Mit Gottes Liebe ist das so. Die erträgt alles. So, diese Liebe aber kommt zusammen mit der Wahrheit. Und diese Wahrheit tut dir weh in dem Moment, wo sie dich heilt. Also jedenfalls hier ist das so. Müsst ihr mit eurem Leben vergleichen, ob das auch so sein kann. Wahrheit kann wehtun, aber von Gott angesprochen in deinem Leben, stellt sie nicht bloß, sondern heilt. So, und jetzt kommt noch ein Dämpfer. Also das war jetzt vielleicht schon ein bisschen ein Dämpfer, ne, dass Liebe auch wehtut und nicht so nett ist einfach nur. Und jetzt kommt der krasse Dämpfer, aber man kann ihm nicht ausweichen, wenn man über diesen Text predigt. Und vielleicht, ich glaube, es ist so, wie ich jetzt gleich sage, damals auf jeden Fall und vielleicht in unserem normalen Leben auch. Nämlich, Liebe führt zum Leiden. Vielleicht ist deswegen Leider gar nicht so ein schlechtes Wort für Leiter. Also, Liebe führt zum Leiden. Ich möchte dir etwas sagen, sagt Jesus. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. So, Petrus ist wahrscheinlich gekreuzigt worden am Ende seines Lebens. Die Legende sagt sogar kopfüber. Also Pastor sein, Hirte heißt das, Pastor, Latein für Hirte. Das war im ersten Jahrhundert tatsächlich keine empfehlenswerte Berufswahl. Und ja, ich glaube, man muss das wohl so sagen, Lieben führt fast immer, ich sage jetzt mal ohne fast, führt immer zu irgendeiner Art von Leiden. Weil, okay, also okay, natürlich ist Lieben etwas Wunderschönes auch. Ne? Wir lieben ja immer das, was uns gut tut, die Dinge. Fußball oder Goethe oder Musik oder das Meer oder Pizza. So, wir lieben das, was uns gut tut. Darin verlieben wir uns. Aber wir lieben auch die Freiheit. Und die gerät manchmal mit den Dingen in Konflikt, die wir lieben. Also wenn jemand sagt, ich liebe meine Freundin, ich liebe aber auch meine Freiheit. Ja, da ahnt man einen Konflikt. Petrus, als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest. Sich den Gürtel umbinden heißt, entschlossen das tun, was man will. Du hast entschieden. Petrus, wenn du älter wirst, werden sich Gelegenheiten häufen, wo du merkst, dass Lieben dir deine Freiheit nimmt. So hart will ich das mal sagen, obwohl man das auch völlig falsch verstehen kann. Ja, aber ich glaube, anhand dieses Textes muss man das so sagen. Lieben wird dir deine Freiheit nehmen. Denn Liebe ist eine sehr totale Kraft und du bist darin passiver, als es dir lieb ist. Sie führt dich wahrscheinlich ins Leiden, zum Beispiel ins Mitleiden oder ins Verletztwerden. Liebe kann immer enttäuschend werden. Oder ins Aufopfern, weil du hilfst, wo du liebst. Und es kostet dich was. Deshalb ist das mit der Liebe im Christentum gar nicht so ein Kuschel-Wohlfühl-Ding. Du kannst am Sohn Gottes sehen, wohin das führen kann, wenn man liebt. Denn Liebe erträgt alles, hofft alles, glaubt alles. Liebe ist sehr total. Extrem ausgedrückt ist Liebe etwas, was einen Menschen ergreift und dazu führt, dass er loslässt. Mitunter alles loslässt, sich selbst loslässt. Wenn Gottes Liebe dich ergreift, und ich glaube, da kannst du gar nicht so viel dafür oder dagegen tun, dass das passiert. Wenn dir das passiert, dann passiert dir aus meiner Sicht das Beste, was dir passieren kann. Und dann wirst du auch erleben, wie das auf eine Art und Weise Freiheit mit sich bringt. Ich glaube aber, es ist wahr, es wird dir auf eine andere Art und Weise Freiheit nehmen. Weil Liebe das immer tut. Das kannst du auch ohne Gott so denken. Wer Kinder hat, weiß, dass das so ist. Liebe nimmt auf eine andere Art und Weise Freiheit. Wer von Gott geliebt wird, wird nämlich Menschen lieben. Und Menschen lieben kostet Kraft. Ich glaube übrigens, dass es ein Missverständnis ist, dass uns die Liebe zu Gott unfrei macht. Wenn du ganz allein auf der Welt wärst, dann würde dich die Liebe zu Gott überhaupt nichts kosten. Die Liebe zu Gott kostet nichts, aber die Liebe zu Gott macht, dass wir anfangen, Menschen zu lieben, und das kostet was. Ich glaube, so rum ist es richtig gesagt. Da liegt übrigens auch der Grund für dieses Licht- und Schattending in der Kirchengeschichte. Deswegen habe ich die eben mal kurz erzählt. So, wo die Kirche tat, was sie wollte, wo sie liebte, was sie wollte, zum Beispiel die Macht oder das Recht haben oder Moral oder Größe, so. Da waren das oft die dunkelsten Kapitel der Kirchengeschichte. Wo sie Gott und Menschen liebte, da wurde die Welt heiler, aber die Kirche hat oft gelitten. Glaube ich, ist so. Also, will ich lieben und Wahrheit erleiden? Diese Art von Wahrheit auch erleiden, dass Liebe etwas kostet. So, jetzt komme ich noch kurz zum Schluss und gucke kurz vor die Uhr. Oh ja. Also dieser Schluss, ja, das ist ja ziemlich kryptisch an dem Schluss, was da so steht. Man ahnt, dass die Leute, die es damals gelesen haben, da voll drin sind und verstehen, was gemeint ist. Da ist dieser Rede von dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Im ganzen Johannesevangelium ist damit immer Johannes gemeint, aber er wird immer so umschrieben. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Manche gehen davon aus, dieser Jünger ist der Autor selbst. Das behauptet das Evangelium selbst auch, dass das so ist. Andere sagen, nee, das Evangelium ist nachweislich später entstanden. Es wird diesem Johannes-Jünger zugeschrieben. Das ist jetzt mal egal. Schön ist jedenfalls, ob es ihm zugeschrieben wird oder ob es wirklich war. Er spricht im Namen dieses Johannes-Jüngers. Und der Autor ist ja so schön bescheiden, ne? Also wenn du von dir redest, den Jesus lieb hatte. Das ist schon nett, finde ich. Leute, ihr müsst nicht wissen, wer gemeint ist, aber denkt doch mal nach, so, der, den Jesus lieb hatte. Und nur ganz nebenbei, am Anfang unserer Reihe ging es ja um diesen Text, wo Johannes und Petrus zum Grab rennen. Dieser Jünger, den Jesus lieb hatte, ist übrigens auch der, der nach Petrus losgerannt ist, aber vor ihm beim Grab war, der Petrus überholt hat. So, also immer dieser, dessen Namen ich nicht sage, aber der hat übrigens Petrus überholt. So, dieser abgehängte Petrus, der Langsamere, will jetzt hier noch eine Frage stellen. Was ist mit ihm? Sehr interessant. Der Text will ganz offensichtlich ein Gerücht aus der Welt räumen, was es da gibt in den jungen Kirchen, nämlich dass Johannes nicht stirbt, bis Jesus wiederkommt. Und der Text sagt, das ist Unsinn. So. Darauf gehe ich jetzt auch nicht mehr ein. Ich will nur betonen, Petrus fragt ihn, was ist mit ihm? Und Jesus antwortet, Kurzfassung, was geht dich das an? Also mein Schlusssatz ist der, lasst uns mit dem ewigen Vergleichen aufhören. Bin ich wieder beim Anfang, mein Vergleichen mit anderen. Petrus, was fragst du nach den anderen? Ob die besser wegkommen werden, ob die besser sind vielleicht? Ey, wenn Jesus, das ist der, den du lieb hast, warum nicht er? So. Gott sagt, ich frage dich nach deiner Liebe. Ich traue dir diese Aufgabe zu, weil du liebst. Das wird dich deine Freiheit kosten und Leid bedeuten, aber hör auf mit dem ewigen Vergleichen, Petrus. Denn Gott treffen, das formt dich zu einem Menschen, auf dessen Selfies, und hier seht ihr jetzt zuerst mal das Gesicht, ne? sonst war es immer abgedeckt, auf dessen Selfies mit der Zeit immer mehr vom Gesicht Gottes zu sehen wird als von dir. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber passt zu diesem Bild. Auf dessen Selfies immer mehr vom Gesicht Gottes zu sehen wird, sein wird, als deines. Deswegen hör auf mit dem ewigen Vergleichen. Ich spreche ein kurzes Gebet, bleib dazu sitzen. Vater im Himmel, ich bitte dich für die, die hier sitzen und lieben wollen, aber nicht können, weil sie verletzt wurden. Ich bitte dich für sie, dass du ihnen Kraft gibst, zu leben, lieben, um wen immer es jetzt in ihren Gedanken auch geht. Ich bitte dich für die, die sich nicht sicher sind, ob du sie liebst, warum auch immer. Dann bitte ich dich, dass du es ihnen zeigst. Ich bitte dich für uns, wenn lieben leiden bedeutet, dass du uns das wertvoll machst und uns zeigst, warum das trotzdem der richtige Weg ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ein bisschen ähnlicher zu werden, so wie du bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.